Weltpolizist Rebmann in Kurdistan, türkische Militärjustiz in Düsseldorf, Radio Lora 104,5 MHz. In den nächsten rund 90 Minuten hört ihr eine Sendung zum Prozess der bundesdeutschen Justiz gegen die Arbeiterpartei Kurdistans PKK in Düsseldorf. Die Sendung besteht aus zwei Teilen. Zuerst wird der Journalist Erich Schmid einiges über den Verlauf der ersten Prozesstage erzählen und im zweiten Teil hören wir aus einer Sendung von Radio 100 Berlin einiges zum politischen, ökonomischen und militärischen Hintergrund dieses Prozesses. Wir werden die Sendung in schriftdeutscher Sprache halten, soweit es uns zu Gebote steht, damit sie auch von interessierten Flüchtlingen eher mitverfolgt werden kann.
Thank you.
Prozess vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf, welcher vom obersten Staatsschützer Kurt Rebmann gegen Aktivisten der PKK angestrengt wurde, ist einer der größten, jedenfalls der aufwendigste der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte. Er dürfte rund 2 Jahre dauern. Dieser Mammutprozess hat verschiedene äußerst brisante politische Aspekte, von denen ich 2 nennen möchte. Da ist einmal der Angriff der metropolitanen Justiz gegen eine Befreiungsorganisation eines Landes der sogenannten Dritten Welt in enger Zusammenarbeit mit dem dort herrschenden Regime. Ein Aspekt, welcher zum Vorbild für die Koordination des europäischen Sicherheits- und Justizwesens werden könnte. Zum Zweiten ist dieser Prozess ein weiterer Angriff auf das Recht von Flüchtlingen auf Asyl. Der Prozess dient der Stimmungsmache, er ist ohne das Erstarken des Rechtsextremismus und der Hetze gegen Flüchtlinge in der BRD kaum denkbar und er wird in Wechselwirkung mit diesem politischen Umfeld das Klima weiter anheizen. Hätte die Anklage zudem in diesem und ähnlich gelagerten Prozessen über die Stimmungsmache hinaus juristischen Erfolg, könnten in Konsequenz alle politisch organisierten und militanten Flüchtlinge unter Terrorismusverdacht gestellt werden und hätten damit ihr Recht auf Asyl in den reichen Metropolenländern verwirkt. Da Flucht aus materieller Verelendung ohnehin nicht als Fluchtgrund anerkannt wird, wäre damit das Asylrecht ein wertloser Fetzen Papier. Nach dem nächsten Musikstück werden wir mit Erich Schmid das angekündigte Gespräch zum Prozess aufnehmen. Wir haben jetzt Erich Schmid, den Journalisten Erich Schmid im Studio. Erich hat die ersten Prozesstage in Düsseldorf verfolgt, mitverfolgt. Erich, was sind für dich die politischen Hintergründe dieses Prozesses?
Die Verteidigung der 18 bzw. 19 Angeklagten der kurdischen Arbeiterpartei PKK in Düsseldorf spricht von der Inszenierung eines Schauprozesses. Weshalb ist sie auf diesen Begriff Inszenierung gekommen? Erstens, dieser Prozess ist erst ermöglicht worden durch zwei Gesetzesänderungen im bundesdeutschen Gerichtsverfassungsgesetz. Und zweitens erinnern wir uns wahrscheinlich noch alle an die internationalen Razzien und die Anti-Kurden-Propaganda, die etwa im Jahr 1986 in Schweden begonnen hat und die Kreise gezogen hat, bis in die Schweiz mit Razzien im Mai 1987 und jetzt in dieses Verfahren ausgemündet ist in Düsseldorf vor dem Oberlandesgericht, das nur für sogenannte Terroristenverfahren zuständig ist. Die Razzien sind inszeniert worden von der türkischen Republik. Die türkische Republik hat 1985 eine internationale Zusammenarbeit gegen den Terrorismus vorgeschlagen in Westeuropa. 1985, ein Jahr nachdem die PKK 1984 den bewaffneten Kampf für ein autonomes Kurdistan aufgenommen hatte. Es hat Treffen gegeben, informelle Informationsaustausche zwischen Generalbundesanwalt Kurt Rebmann und dem türkischen Botschafter Oktay İşcen in Karlsruhe, wobei die PKK-Aktivitäten ganz speziell in der Bundesrepublik Thema waren. 1987 folgte dann der Gesetzentwurf mit dem zur Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes. Mit dieser Änderung konnte dann schließlich überhaupt die ausländische Organisation, also eine ausländische Befreiungsorganisation in der Bundesrepublik, erstmals strafverfolgt werden. Im Gesetzentwurf zur Bekämpfung des Terrorismus heißt es wörtlich in der Bundestagsdrucksache 11/6286: Durch die Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes soll die Zuständigkeit der Oberlandesgerichte und des Generalbundesanwalts für die Verfolgung von terroristischen Gewalttaten erweitert werden. Danach ist die Bundesanwaltschaft künftig auch zuständig für die Verfolgung von terroristischen Vereinigungen, die Sicherheit der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten Truppen des Nordatlantik-Vertrages, also des NATO-Vertrages, seiner nicht-deutschen Vertragsstaaten oder der im Land Berlin anwesenden Truppen der drei Mächte zu beeinträchtigen drohen. Das heißt, nichts anderes als dass in der Bundesrepublik künftig nach dieser Gerichtsverfassungsgesetzänderung 1987, dass eben internationale Befreiungsorganisationen, die Sicherheit von NATO-Vertragspartnerstaaten beeinträchtigen, verfolgt werden können im Ausland entgegen und in klarem Widerspruch gegen das Völkerrecht. Wie das Bundeskriminalamt diesen Widerspruch gelöst hat, darauf kommen wir noch zu sprechen.
Diese Sondergesetze, also diese Verfassungsgesetzrevision, sind ja Teil des Paragraphen 129a. Kannst du dazu noch etwas sagen?
Charakteristisch für den Paragraph 129a, den wir hier in der Schweiz glücklicherweise bei der Strafgesetzbuchrevision verworfen haben, ein ähnlicher Paragraph, der vorgeschlagen worden war damals, gilt eben nur in der Bundesrepublik. Es gibt ähnliche Bestimmungen in Italien. Es gibt auch Abänderungen dieser Bestimmungen in Schweden, die sich speziell gegen Asylbewerber und Flüchtlinge richten. Das Charakteristikum dieses Paragraphen ist, dass das eben nicht eine einzelne bestimmte Straftat einem einzelnen Täter oder einer einzelnen Täterin zugeordnet werden muss und beurteilt werden muss. Dieser 129a mit diesem Paragraphen kann man summarisch verurteilen, wer an einer sogenannten terroristischen Straftat sich beteiligt hat in der Vorbereitung und in der Planung. Also der Paragraph 129a ist damit zusammen mit der Gerichtsverfassungsgesetzänderung 1987 eben so weit ausgedehnt worden, dass auch, zusammengefasst gesagt, auch ausländische internationale Befreiungsorganisationen neu in der Bundesrepublik strafverfolgt werden können. Auch das gehört immer noch unter den Titel der Inszenierung eines Schauprozesses, wie ihn die Verteidiger in der, und Verteidigerinnen im Prozess in Düsseldorf bezeichnen. Es hat parallel zu diesen Gesetzesänderungen hat eine Anti-Kurden-Propaganda stattgefunden, international in Westeuropa. Wir erinnern uns an die sogenannte Kurdenspur, die verfolgt worden ist im Zusammenhang mit dem Palmemord vom 28. Februar 1986 in Schweden. Und als dann dieser Verfolgung der Kurdenspur kein Erfolg beschieden war, kam es zum Rücktritt des Polizeichefs Hans Holmer und später dann der Justizministerin in Schweden. Bis heute konnte diese Kurdenspur nicht nachgewiesen werden. Es muss als klarer Propaganda-Akt im Nachhinein abgetan werden. In Schweden speziell vielleicht noch ein Abstecher zu den Gesetzen in Schweden. In Schweden sitzen heute ebenfalls eine ganze Reihe von PKK-Aktivisten in sogenanntem Kommunalarrest für unbestimmte Dauer. Nach diesem Kommunalarrestgesetz, dieser Gesetzesbestimmung, können in Schweden Leute an einem Ort gehalten werden. Das heißt, sie müssen sich jeden Tag auf den Polizeiposten melden und dürfen die Stadt nicht verlassen. Im April 1986 ist dann in Hamburg der sogenannte Fall Bozkurt bekannt geworden, gehört auch wieder zur Anti-Kurden-Propaganda. Da hat nachweislich die deutsche Polizei, welche Abteilung der Polizei, der Verfassung, Staatsschutz oder welcher Schutz auch immer, hat 2 Kilogramm US-Sprengstoff, Militärsprengstoff in einem Schließfach im Hamburger Hauptbahnhof deponiert und einen anonymen Brief an eine kurdische Organisation geschrieben mit dem Inhalt, man soll diesen Sprengstoff abholen und einen Schlüssel dazugelegt. Dann ist der Faruk Bozkurt, das war ein Angehöriger dieser Organisation, die den anonymen Brief bekommen hat, zu diesem Schließfach gegangen und hat das geöffnet und ist dann verhaftet worden und blieb 3 Monate in Haft, bis nach 3 Monaten dann die ganze Geschichte aufgeflogen ist. Im Mai 1987 gab es dann die Kurdenrazzien in der Schweiz. 13 kurdische Asylbewerber oder Flüchtlinge sind in Haft genommen worden. Was heute übrig bleibt von diesen massiven Beschuldigungen damals, ist praktisch nichts. Einige Urkundenfälschungen vielleicht. Es sind möglicherweise ein paar Formulare für Blankoformulare von Führerausweisen gefunden worden. Nichts weiter. Das alles deutet natürlich alle diese Aktivitäten, die übrigens auch in Österreich, auch in Frankreich stattgefunden haben, deuten auf eine international koordinierte Zusammenarbeit hin, die über Schweden, also über die Achse von Schweden bis nach Istanbul stattgefunden hat.
Erich, was hat diese Zusammenarbeit unter verschiedenen Geheimdiensten, Bundesanwaltschaften mit dem türkischen Geheimdienst MIT für Auswirkungen jetzt auf diesen Prozess?
Die Auswirkungen auf den Prozess, der noch 2 Jahre dauern wird, sind leider natürlich noch nicht abzusehen. Aber es hat Auswirkungen gehabt auf die Ermittlungen, auf die laufenden Ermittlungen. Also erstens sind plötzlich Kronzeugen aufgetreten in diesem Verfahren, die sehr zweifelhafte Aussagen gemacht haben. Der eine musste schließlich zugeben, dass er für die Ausreise aus der Türkei von einem türkischen Hauptmann 6.000 Schweizer Franken bekommen hat und einen falschen Pass und dass er damit überhaupt in die Bundesrepublik einreisen könnte. Ein klarer Hinweis eigentlich, dass, oder mindestens ein klarer Hinweis auf die gebotene Fragestellung hier, dass, ob nicht der Geheimdienst MIT der Türkei hier die Hände im Spiel hat. Bei diesem Kronzeuge, ein wichtiger Zeuge, der die 19 Angeklagten bzw. 18 Angeklagten stark belastet. Eine Zusammenarbeit gibt es auch zwischen der schweizerischen Polizei und der Interpol in Ankara, beziehungsweise der Interpol in Ankara, dann wieder mit dem türkischen Geheimdienst. Es wird hier rege korrespondiert. Man weiß zum Beispiel auch, dass der schweizerische Botschafter in Ankara, der Abklärungen in Asylverfahren hier in der Schweiz trifft, dass sich der praktisch über Mittag, praktisch jeden Tag mit dem Justizsekretär, mit einem türkischen Justizsekretär der oberen Etage zu Mittag ist. Und dann werden dort informelle Gedanken ausgetauscht. Was hier alles passiert, ist eigentlich ziemlich im Dunkeln. Unfälle, wie sie passiert sind im Dezember 1987, geraten eigentlich nur schwer an die Öffentlichkeit. Ich rede vom Fall des Fremdarbeiters Dervis Sefgat aus Celle, dessen Personalin im Dezember 1987 über eine festgenommene Drittperson in die Ermittlungsakten geraten waren. In der Folge dieser Personalien, die aufgetaucht sind im Rahmen der Razzien, ist dann seine Familie und er selber eben auch hausdurchsucht worden. Und die Erkenntnisse dieser Hausdurchsuchung sind dann prompt von der BRD, also von der Bundesrepublik, an die Türkei geliefert worden. Als dann Dervis Sefgat im September 1988 in den Urlaub nach Hause in die Türkei fuhr, wurde er festgenommen. Nach 8 Tagen erhielten seine Verwandten seine nackte Leiche zurück. Polizei und Militär behaupteten, die PKK hätte ihn ermordet. Ein Autopsiebericht bewies allerdings genau das Gegenteil, nämlich, dass er gefoltert wurde. Das ist ein Fall, der zwar an die Öffentlichkeit gekommen ist, gelangt ist, aber nicht bewiesen werden kann, wie eben viele ähnliche andere Fälle auch, die zustande kommen über die Zusammenarbeit der westeuropäischen Polizeien und den türkischen Sicherheitskräften.
Der Befreiungskampf des kurdischen Volkes ist ja von der Völkergemeinschaft in der UNO legitimiert. Worauf stützt sich jetzt im Oberlandesgericht Düsseldorf die Anklage?
Ja, natürlich ist so ein pauschaler Prozess, so ein Massenprozess gegen eine Organisation völkerrechtlich sehr problematisch, weil es eben nach völkerrechtlichen Bestimmungen legitim ist, einen Befreiungskampf zu führen, beispielsweise in einem faschistischen Staat. Das Bundeskriminalamt ermittelte somit eigentlich gegen die PKK als Ganzes, schälte dann aber für die Anklage bestimmte Untergruppierungen heraus. Im Wortlaut heißt es dann in der Anklage ungefähr so: Um ihren uneingeschränkten Führungsanspruch durchzusetzen, schreckt die Partei, gemeint ist die PKK, nicht davor zurück, ihre äußeren und inneren Feinde bis zur physischen Vernichtung zu verfolgen. Zu diesem Zweck bedient sie sich besonderer Organisationseinheiten aus dem Arbeitsbereich Parteisicherheit, Kontrolle, Nachrichtendienst, die auf Befehl der Parteiführung gegen Abweichler und oder Verräter tätig werden, diese gewaltsam sogenannten Volks- oder Revolutionsgerichten zuführen und deren Strafen bis zur Hinrichtung auch vollstrecken. Also das heißt nichts anderes, als dass die bundesdeutsche Anklage nicht die PKK als Ganzes anklagt, um eben nicht das Völkerrecht zu verletzen, sondern eben nur solche Arbeitsbereiche, also Gruppierungen in den sogenannten Arbeitsbereichen für Parteisicherheit, Kontrolle und Nachrichtendienst. Das sind das BKA hat dann solche Unterorganisationen herauszuschälen versucht, wobei sie für diese Unterorganisation nicht mit einem klaren Namen benennen kann, sondern sie hat in der Anklage, die ja etwa 500 Seiten umfasst, etwa 30 verschiedene Termini dazu verwendet. Konkret sind in der Anklageschrift etwa 4 Freiheitsberaubungen, also eine Art Geiselnahmen, aufgeführt und ein Mordversuch sowie 4 verschiedene Morde. Interessant, zwei Morde begangen, offenbar im Libanon in einem PKK-Ausbildungslager in Balias. Das ist auch eine absolute Neuigkeit, dass die Bundesrepublik nun Straftaten, die mutmaßlich begangen worden sind, bis im Libanon, also im Ausland, in der Levante, dies nun zur Verurteilung vorführen können. Das ist neu. Andererseits ist zum Beispiel ein Mord, der im August 1984 begangen worden ist von einem Angeklagten, von dem ersten Hauptangeklagten, Ali Aktasch, dass dieser Mord bereits im Jahr 1984 rechtskräftig abgeurteilt worden ist. Das heißt, der heute angeklagte Gefangene Ali Aktas ist bereits wegen Mordes rechtskräftig verurteilt vom Landesgericht in Rüsselsheim. Und zwar zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Nun, was neu ist, weshalb dieser Mord noch einmal in dieses Verfahren am Oberlandesgericht Düsseldorf, in dieses Massenverfahren hineingeraten ist, hat den Grund, dass nun über diesen Terroristen, Paragraphen 129a, alle an der Vorbereitung und Planung an diesem Mord beteiligten Personen eben nachträglich auch noch angeklagt und verurteilt werden können. Das heißt, diese Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes plus die Anwendung des Terroristenparagraphen 129a ermöglicht nun, dass bereits abgeurteilte Straftaten ausgedehnt werden auf das planende und vorbereitende sogenannte Tatumfeld. Das heißt also, alle Mitglieder dieser PKK-Ausschüsse, die eventuell mit dieser Tat irgendwann einmal zu tun gehabt haben, in Diskussionen oder ich weiß nicht was, die sollen jetzt eben auch für diesen Mord verurteilt werden.
Also richtet sich die Anklage trotzdem eigentlich gegen die PKK insgesamt?
Natürlich. Die Schaffung und die Nennung von sogenannten Unterorganisationen für Parteisicherheit, Kontrolle und Nachrichtendienst, wie es so schön heißt in der Anklage, das ist natürlich nur ein Ausweg, um nicht die PKK als Ganzes völkerrechtswidrig unter Anklage zu stellen.
Du hast jetzt ja die ersten Prozesstage mitverfolgt. Wie sieht das im Einzelnen aus, das Ambiente, das Gericht, die Angeklagten, wie werden die behandelt?
Also es ist so, es hat vor dem ersten Prozesstag hat es ein Augenschein gegeben für Interessierte und Journalisten, um überhaupt nur einmal im im Ganzen diese Sicherheitseinrichtungen zu demonstrieren, die Anwendung gefunden haben bei diesem Massenprozess in Düsseldorf. Also das beginnt bei einem 3 Meter hohen Eisengitter mit NATO-Drahtumzäunung, dann mit verschiedenen Schleusen, Drehgitter und Drehkreuze und Panzerglastüren und Metallsuchgeräten, Umkleidekabinen etc., bis man dann schließlich in ein Gebäude auf dem zentralen Düsseldorfer Polizeiareal vom Stadtkreis Derendorf gerät, also bis man ins zentrale Gebäude dieses Areals gerät und im Zentrum dieses Gebäudes, dieses von Objektschutzbauten, sogenannten umschlossenen Gebäudes, ist dann im Innersten der Gerichtssaal halb unterirdisch angelegt, vollklimatisiert, ohne Fenster. 60 Mikrofone schätzungsweise für die Kommunikation zwischen Bundesanwaltschaft, Gericht, Angeklagten und Verteidiger. Die Angeklagten sind eingesperrt in einem Käfig mit einer Plexiglas-Trennwand. In der Trennwand gibt es etwa 3 Lochgitter, wo die 19 Angeklagten mit den Verteidigern verkehren können, Kontakte austauschen können. Also das ist ungefähr die Anlage. Natürlich funktioniert das alles nicht, also gerade weil die Technik, ich würde von einer eisigen Technik sprechen, die es dem Gerichtsvorsitzenden ermöglicht, einem Angeklagten, der unaufgefordert das Wort ergreift, das Wort zu entziehen per Knopfdruck. Also er muss nicht mehr einen Wachmeister anstellen, um allenfalls Gewalt anzuwenden. Es ist eine eisige Technik, die hier zum Vorschein kommt, per Knopfdruck die Leute zum Schweigen zu bringen. Auch Verteidiger, nicht nur die Angeklagten, wie es sich am ersten Prozesstag gezeigt hat. Die Angeklagten, wie können sie überhaupt teilnehmen an dieser Verhandlung? Das ist die große Frage. Ich würde sagen, es ist praktisch unmöglich, direkt teilzunehmen für die Angeklagten, was natürlich eigentlich auch ein Menschenrecht wäre, dass eben Angeklagte sich angemessen auch äußern können an einer Verhandlung, an der Straftaten zur Sprache kommen, die sie begangen haben sollten. Also wie geschieht das? Die Angeklagten haben einen drahtlosen Kopfhörer. Über diesen Kopfhörer können sie die Simultanübersetzung von 3 Dolmetschern hören, auf Türkisch, Kurmanci und Sasa, das sind die beiden kurdischen Sprachen. Also über den Kopfhörer ihre Sprache, über den Lautsprecher Deutsch. Das heißt, je nachdem, der Vorsitzende kann wieder mal die Kopfhörer ausschalten, kann wieder mal den Lautsprecher ausschalten, je nachdem, was sich dann in diesem Plexiglaskäfig der Angeklagten tut. Am Anfang des Prozesses haben die Verteidiger und die Angeklagten, also es waren auch Verteidigerinnen dabei, haben sich geweigert, sich auf die ihnen zugewiesenen Stühle zu setzen. Das hat dann einigen Tumult ausgelöst. Der Vorsitzende wollte einen Wachmeister dazu aufrufen, einen Angeklagten stellvertretend für alle anderen, nämlich den Hauptangeklagten Ali Aktas, Angeklagten Nummer 1, gewaltsam auf den Platz zu weisen, den er eben einnehmen sollte. Das ist dann nicht gelungen. Es gab einen riesen Tumult, eine riesige Schlägerei schon am ersten Tag im Gerichtssaal. Man kann sich das fast nicht vorstellen hier in der Schweiz. Da trommelten also Fäuste von innen und außen an diese Plexiglaswand, die übrigens standgehalten hat, jeder Gewalteinwendung, jeder massiven Gewalteinwendung sogar. Und auch wieder eine Illustration ist, wie fast gummizellenartig diese Angeklagten abgeschottet werden. in diesem Gerichtssaal. Der Käfig hat standgehalten, es hat Verletzungen gegeben, es hat Proteste gegeben der Verteidigung und eine Kommunikation war am ersten Verhandlungstag total gescheitert, eben gerade an dieser eisigen Technik, die ich vorhin erwähnt habe.
Kannst du noch etwas über die Haftbedingungen der Angeklagten sagen?
Also die Haftbedingungen sind natürlich durch die Anwendung des Terroristenparagrafen 129a schon zum Voraus, also schon eigentlich a priori stark verschärft. Es gibt verschärfte Einzelhaft unter besonderen Sicherheitsvorkehren. Das heißt, dass zum ersten Mal gibt es die sogenannte Isolationshaft für Ausländer in diesem PKK-Verfahren. Es gibt ein spezielles Haftstatut im PKK-Verfahren und eine Verschärfung. Man muss sich vielleicht vorstellen, dass fremdsprachige Leute in einem deutsch sprechenden Gefängnis es natürlich noch schwerer haben als deutsch sprechende Gefangene, weil sie die Sprache nicht verstehen. Also es ist ja so, dass in diesen Isolationshaftbedingungen die Gefangenen ja praktisch nur mit offiziellen Personen Kontakt haben können, also mit Wärtern, mit sonstigem Gefängnispersonal, mit Untersuchungspersonal, mit Strafverfolgern etc. Das ist eigentlich die einzige Kontaktmöglichkeit, die sie haben und sie haben keine Möglichkeit, unter sich Kontakt zu haben oder ihre eigene Sprache, eben Kurdisch, zu sprechen. Das ist eine faktische Verschärfung noch gegenüber den anderen unter dem Regime im 129, vom Artikel 129a inhaftierten Gefangenen. Sie dürfen zum Beispiel die kurdischen Publikationen nicht lesen, also der Kurdistan Report ist verboten, dürfen Sie nicht lesen in der Zelle. Die Verteidigung wird kontrolliert, Gespräche werden aufgenommen, Briefe werden geöffnet, willkürlich ein Briefverkehr zwischen, das wurde auch am ersten Prozesstag von der Verteidigung reklamiert, die Briefe werden geöffnet und haben eine Postzeit, eine Zustellzeit von bis zu 5 Wochen. Das sind ungefähr die Haftbedingungen. Ich möchte noch kurz etwas zitieren aus einer sehr aufschlussreichen Broschüre mit dem Titel Inszenierung des Schauprozesses gegen 20 Kurden und Kurdinnen durch den Generalbundesanwalt. Das ist verfasst von Hans Eberhard Schulz, er ist Verteidiger im PKK-Verfahren unter Mitarbeit, wenn es mir recht ist, von Michael Schubert, Verteidiger in Freiburg. Die Flugschrift 1, Kamalata, ist erhältlich beim Kamalata Flugschriften, Zapata Buchladen, Jungfernstieg 27, 2300 Kiel 1. Ich möchte es nochmals wiederholen. Kamalata Flugschriften, Zapata Buchladen, Jungfernstieg 27, 2300 Kiel 1 in der Bundesrepublik. Ich möchte kurz etwas aus dieser Flugschrift zitieren über die Zerstörung kurdischer Identität in deutscher Isolationshaft. Den Angeklagten stehen also nicht einmal die sicherlich sehr eingeschränkten und oft problematischen Kommunikationsmöglichkeiten deutscher Paragraf 129a Gefangener zur Verfügung, wie täglich mit den Gefängniswärtern, ab und zu mit anderen Gefängnisbeamten, unter Umständen mit Ärzten, Krankenschwestern, Geistlichen und so weiter ein paar Worte zu wechseln oder um es an einem Beispiel deutlich zu machen, die kurdischen Gefangenen wurden wiederholt von Beamten in Zivil aus ihrer Zelle abgeholt, gefesselt. Ihnen wurden persönliche Gegenstände abgenommen. Sie wurden in ein Auto verfrachtet und irgendwohin gefahren, ohne dass ihnen dies in irgendeiner Weise erklärt worden wäre. Wie sich später durch Nachforschungen und aufgrund von Dienstaufsichtsbeschwerden der Verteidigerinnen ergab, handelte es sich um Gegenüberstellungen, die vom Bundeskriminalamt an anderen Orten durchgeführt wurden. Man hielt es jedoch nicht für nötig, dem der deutschen Sprache nicht mächtigen Gefangenen in irgendeiner Weise zu erläutern oder etwa die Verteidiger hiervon vorher zu benachrichtigen. Und so weiter und so weiter. Es sind lauter solche Dinge offenbar vorgekommen. Eben, wie gesagt, auch darüber hinaus ist der Bezug von Publikationen des Agri-Verlages in Köln, insbesondere die von ihm herausgegebenen Zeitschriften Serx W. Bunn und Berx W. Dann, verboten, des Weiteren der Austausch von Büchern, Druckschriften, Zeitungen und so weiter mit anderen Gefangenen. Mit anderen Worten, die Gefangenen dürfen keine einzige kurdische Veröffentlichung beziehen und keine einzige Veröffentlichung ihrer eigenen oder anderer kurdischer Organisationen. Dies sind Stichworte aus der erwähnten Broschüre zur Zerstörung kurdischer Identität in deutscher Isolationshaft.
Soweit das Gespräch mit Erich Schmid. Neben der von Erich erwähnten Publikation zu diesem Prozess gibt es auch noch eine vom SEDRI. Der Titel ist mir im Moment nicht bekannt. Sie ist aber sicher zu beziehen über Radio Lora, Stichwort Sonntagsgipfel. Sonntagsgipfel, Postfach 477, 8034, Zürich. In den nächsten rund 45 Sendminuten hört ihr nun Ausschnitte aus einer Sendung von Radio 100 Berlin, die im Vorfeld des Prozesses ausgestrahlt wurde.
In der 249-seitigen Anklageschrift, mit der Generalbundesanwalt Rebmann im Oktober 1988 Anklage erhob, werden 15 Angeklagten Mitgliedschaft und zwei weiteren Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Darüber hinaus werden andere Vorwürfe erhoben, von Urkundenfälschung bis hin zu drei angeblichen Morden. Die Angeklagten sollen im Rahmen einer Abteilung Parteisicherheit, Nachrichtendienst und Kontrolle abtrünnige Parteimitglieder und Mitglieder anderer kurdischer Organisationen verfolgt und vor sogenannten Volksgerichten abgeurteilt haben. Dabei sollen auch Todesurteile ausgesprochen und vollstreckt worden sein. Drei der Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, im Rahmen dieser Aktivitäten einen Mord im Libanon begangen zu haben. Bei der Anklage stützt sich die Bundesanwaltschaft auf zahlreiche bei Razzien erbeutete Dokumente und einen Hauptbelastungszeugen. Die Anwälte der inhaftierten Kurdinnen kritisierten diese Anklage als vages Konstrukt. Denn nach Auffassung von Rechtsanwalt Eberhard Schulz, der den Angeklagten Selahattin Erdem vertritt, ist zwar in der Rechtsprechung zum 129a bereits die Planung von Straftaten ein ausreichender Grund zur Verfolgung, aber deswegen ist umso genauer der Nachweis erforderlich, dass es sich um eine Vereinigung mit fester Struktur, Satzung und Zielsetzung handelt. Hier werden mehr oder weniger die Maßstäbe eines deutschen Vereins zugrunde gelegt. Nur wenn diese strengen Anforderungen erfüllt sind, kann eine Vereinigung als terroristisch verfolgt werden. Dass dies jedoch bei der vorliegenden Anklage überhaupt nicht der Fall ist, erläutert Rechtsanwalt Schulz.
Es wäre sicherlich für einen Staatsanwalt in einem normalen Verfahren, sage ich mal, eine Schande, so etwas überhaupt vorzulegen. Da werden 20 verschiedene Versionen gebracht, wer das eigentlich sein könnte von der Anklage, die terroristische Vereinigung. Mal heißt es die PKK, mal ist es die europäische ZK, mal ist es die europäische Führungsriege, mal ist es das europäische Zentralkomitee, mal sind es Arbeitsgruppen à la Killerkommandos, mal ist es ein Komitee innerhalb der Partei, nämlich dieses Komitee für Parteisicherheit, Nachrichtendienst und Kontrolle. Mal ist es das alles zusammengenommen, mal sind es irgendwelche geheim gehaltenen Strukturen, die von Öcalan herunter, also von dem Vorsitzenden aus dem Nahen Osten herunter bis in die Ortsgruppen gehen, auf jeder Ebene extra eingerichtet sind. Das kann man sich sozusagen aussuchen in der 250 Seiten starken Anklage, was eigentlich diese terroristische Vereinigung sein soll.
Die Angeklagten, die seit einer von Februar bis September 1988 durchgeführten Verhaftungswelle in Haft sind, wohnen über Gefängnisse in der BRD verteilt und unterliegen einem umfangreichen Sonderhaftstatut, das 57 Einzelmaßregeln umfasst. Das bedeutet verschärfte Einzelhaft in Sicherheitstrakten, mit Lochblenden versehene Zellenfenster und monatelang keinen Kontakt zu anderen Gefangenen. Nach mehreren Hungerstreiks der Gefangenen wurde das Haftstatut zwar etwas gelockert, aber die Einzelhaft besteht nach wie vor. Zu den Haftbedingungen noch einmal Rechtsanwalt Schulz.
Nach unserer Meinung, die wird ja geteilt von den Strafverteidigervereinigungen und auch politischen Organisationen, ist das eine Isolationshaft, die zielt auf die Zerstörung der Identität der Angeklagten. Hier kommt hinzu, dass mehrere Angeklagte gar keine, die deutsche Sprache nicht beherrschen. Mein Mandant spricht kein Wort Deutsch. Man kann sich vorstellen, dass dann die Situation noch viel schlimmer ist.